Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich wirklich sehr, ja, heute hier predigen zu dürfen. Und ich habe euch heute eine sehr bekannte Bibelstelle mitgebracht, die aber auch ein bisschen sonderbar ist. Und ich bin gespannt, ob ihr sie erratet. Ich werde euch mal nach und nach ein paar Hinweise geben und ja, ruft gerne rein, der mag. Es geht um einen unsicheren König. Na, davon gibt es, glaube ich, einige in der Bibel. Außerdem um einen nicht-jüdischen Teilzeitpropheten. Es kommt ein Engel mit gezogenem Schwert drin vor. Jetzt wird es schon konkreter. Und eine sprechende Eselin. Ja, genau. Sehr gut, genau. Der Predigttext ist heute in 4. Mose, Kapitel 22, Vers 2 bis 35. Viele von euch kennen sicherlich die Bibelstelle, vor allem diejenigen, die auch ja, selbst mal in der Kinderstunde waren. Und ich möchte heute aber nicht im Detail auf die fragwürdige Person Bileams eingehen. Das werden wir nur am Rande streifen. Auch werde ich nicht darauf eingehen, ja, wie Gott durch Bileam vor seinen Feinden Gott Israel dreimal gesegnet hat. Sondern es geht um was viel Praktischeres, nämlich wie Gott in Alltagssituationen zu uns spricht. Aber wie leicht wir es auch überhören können. Hört sich das gut für euch an? Sehr gut. Eine Alternative habe ich auch nicht. Also ihr müsst nehmen, was ihr kriegt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde mir zumindest wünschen, dass Gott viel häufiger klar und deutlich zu mir spricht. Das ist leider nur sehr, sehr selten der Fall. Normal läuft es anders. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ja, wenn meine Frau und ich vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dann beten wir zu Gott und bitten um ein klares Zeichen, um eine Richtung. Wer von euch macht das sonst noch so? Hebt mal die Hand. Sehr gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns beginnt dann unmittelbar danach das Stochern im Nebel. Weil wir stellen uns sofort dann die Frage, ach, war das jetzt das Zeichen von Gott oder nicht? Und wir haben unsere Sensoren dann so stark darauf eingestellt, dass wir auch in profane Dinge Sachen auch hineininterpretieren und irgendwie kommt dann doch nicht dieses klare Bild und ja, bleibt dann oftmals diese Antwort aus. In anderen Situationen, und die sind leider sehr viel häufiger, bin ich gefühlt im Alltag taub für Gottes Stimme, weil der Alltag mich fest im Griff hat und weil die Welt um mich herum so unfassbar laut ist, höre ich Gottes Stimme nicht. Und dann denke ich mir ab und an, hey Gott, warum machst du das uns nicht viel leichter? Und sprichst einfach klar und deutlich zu uns, so wie zu Mose oder Jona, so nach dem Motto, hallo Dietmar, ja, hier spricht Gott, oh hallo Gott, ich möchte, dass du jetzt an dieser Stelle genau links abbiegst. Wisst ihr, was ich meine? Man weiß dann ganz klar, okay, es ist Gott, man kommuniziert mit ihm und er gibt eine klare Anweisung, hier bitte links abbiegen. Nicht irgendwann mal links oder vielleicht links, sondern links. Dann bleibt es immer noch uns überlassen, ob wir das dann machen oder nicht. Wir hatten ja die Predigtreihe über Jona, der hat das nicht gemacht und die Konsequenzen haben wir ja dann mitbekommen oder die kennt ihr. Aber man wüsste wirklich praktisch gesehen, was zu tun ist. Kennst du diese Situation, die ich eben beschrieben habe? Fragst du dich, warum Gott nicht klar und deutlich zu dir spricht? Gibt es verschiedene Erklärungsansätze, ich nenne nur ein paar davon. Vielleicht möchte er dein Herz prüfen. Vielleicht denkt er sich, okay, wollen wir mal gucken, was du aus dieser Situation machst. Und dann freut er sich, wenn ihr gute Entscheidungen trefft. So wie ihr euch vielleicht bei euren Kindern oder nahestehenden Personen freut, wenn sie einen Aha-Moment haben und eine gute Entscheidung treffen. Dann sagt Gott auch bei euch, gut gemacht. Vielleicht spricht er auch längst schon zu dir, aber du nimmst es nicht wahr, wie ich es eben auch beschrieben habe, weil dein Alltag so voll ist, so unglaublich laut, so monoton, so fremdbestimmt. Viele Gründe dafür. Oder vielleicht, und das ist jetzt vielleicht ein etwas schmerzhafterer Punkt, hast du dich innerlich schon längst entschieden, du bist gar nicht mehr so offen, dafür, was Gott sagt. Du fragst zwar und betest, Gott, was willst du? Aber wenn du ehrlich zu dir bist, dann sagst du eigentlich, Gott, bitte bestätige meinen Plan. Vielleicht kennst du diese Situation, vielleicht auch nicht. Ich kann euch sagen, ich kenne sie alle, alles schon mal durchlebt, mehrfach in meinem Leben, die ganze Bandbreite. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen Hindernisse. Dinge laufen schief, Türen gingen zu. Und im ersten Moment hat mir meist der Blick dafür gefehlt, dass Gott eingegriffen hat. Ich fand das einfach nur nervig, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht habe. Aber manchmal habe ich später festgestellt, okay, da hat Gott ein Stoppschild gesetzt. Die Erfahrung der Ablehnung war notwendig, damit ich erkenne, was der richtige Weg ist. Und genau um diese ganzen Inhalte, die ich eben beschrieben habe, geht es in der Geschichte von Biliam in 4. Buch Mose, Kapitel 22. Und ich hoffe, dass ihr jetzt Lust habt, dass wir einsteigen in Gottes Wort. Wenn ihr wollt, schlagt gerne eure Bibeln auf oder eure Bibel-Apps. Und Paul, ich werde auch alles vorlesen, keine Sorge. Dann lasst uns mal einsteigen. Wo befinden wir uns hier an der Bibelstelle? Das Volk Israel steht kurz vor dem verheißenen Land. Der moabitische König Balak bekommt es mit der Angst zu tun. So heißt es in Vers 2 und 3. Balak, der Sohn Zippors, erfuhr, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Und da das Volk der Israeliten groß war, fürchteten sich die Moabiter und hatten große Angst vor Israel. Balak fühlt sich offenkundig militärisch unterlegen. Er versucht deshalb nicht militärisch zu kämpfen, sondern er möchte das Volk Israel erstmal so richtig verfluchen lassen, um es dann militärisch in die Knie zu zwingen. Dafür braucht er jemand Fachkundigen. Und aufgrund von Ausgrabungen aus den 1930er Jahren weiß man, dass es in der Region Petor einen komplexen Wahrsager- und Seherkult gab. Also das heißt, der Balak, der hatte eine breite Auswahl an Sehern und Wahrsagern. Aber Balak wollte auf Nummer sicher gehen mit seiner Wahl. Er wollte jemand, der ja, seine Sache richtig macht, eine gewisse Reputation hat. Und deswegen fiel seine Wahl auf Biliam. Und er möchte sich seine Dienste erkaufen. Er schickt eine Delegation los, die schmeichelnde Worte für ihn parat hat und das finde ich bemerkenswert, auch gleich die Belohnung mit dabei hatte. Und so lesen wir in Vers 6 bis 7, kommt doch zu mir und verfluche dieses Volk, denn es ist mir überlegen. Vielleicht kann ich sie dann besiegen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Die führenden Männer aus Moab und Midian machten sich mit dem Geld für die Bezahlung Biliams auf den Weg. Als sie zu Biliam kamen, überbrachten sie ihm die Botschaft von Balak. Und jetzt wird's spannend. Was macht Biliam mit diesem Jobangebot? Vers 8 bis 13. Bleibt über Nacht hier, sagt Biliam. Morgen werde ich euch mitteilen, was mir der Herr gesagt hat. Da blieben die führenden Männer aus Moab bei Biliam. In der Nacht erschien Gott Biliam und fragte ihn, wer sind diese Männer da bei dir? Biliam antwortete Gott, Balak, der Sohn Zippors und König von Moab, hat mir durch sie folgende Botschaft gesandt. Das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, hat sich über das ganze Land ausgebreitet. Komm doch zu mir und verfluche es. Vielleicht kann ich dann gegen sie kämpfen und sie aus dem Land vertreiben. Geh nicht mit ihnen, befahl Gott Biliam. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Und am nächsten Morgen stand Biliam auf, sagte zu den führenden Männern Balaks, geht nach Hause, der Herr verweigert mir die Erlaubnis, mit euch zu gehen. Also der Biliam bekommt hier ein richtig cooles Jobangebot, sehr lukrativ. Die Bezahlung kriegt er unter die Nase gerieben, weiß ganz genau, aha, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich reich entlohnt. Und was macht der Biliam? Er fragt Gott, bekommt eine klare Antwort, er kommuniziert mit ihm und lehnt in der Folge ab. Ziemlich vorbildlich. oder? Was in 4. Mose ausgespart wird, ist seine Herzenshaltung. Um hier nähere Informationen zu bekommen, müssen wir ins Neue Testament blicken. Und da lesen wir im Judasbrief Kapitel 1, Vers 11, dass Habgier sein Problem war. Es wird ihnen schrecklicher gehen, denn sie folgen dem Weg Kains, der seinen Bruder ermordete. Wie Bileam sind sie bereit, für Geld alles zu tun. Und wie Korach werden sie wegen ihrer Auflehnung untergehen. Also Gottes Antwort wird ihm hier überhaupt nicht geschmeckt haben. Innerlich wird er gedacht haben, Mist. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er dennoch auf Gott hört. Also wir fassen die Situation zusammen. Bileam wartet auf Gottes Stimme. Diese ist in der Nacht klar und deutlich zu hören. Er führt sogar ein Gespräch mit ihm. Und Bileam entscheidet auf dieser Grundlage genau richtig, gegen seinen eigenen Vorteil. Und hier könnte jetzt diese Bibelstelle enden. Dann hätten wir ein mustergültiges Beispiel dafür, ja, wie man hier handelt, Gottes Stimme hört und sie umsetzt. Top. Aber da ist ja dieses Problem mit der Habgier. Und Balak lässt nicht locker. Er schickt eine weitere Delegation zu Bileam mit noch wichtigeren Persönlichkeiten und noch mehr Geld. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Jobangebot vom Abteilungsleiter vom Unternehmen. Er lobt eure Leistung, euren Lebenslauf und bietet euch ein richtig gutes Gehalt. Ihr lehnt ab. Ein paar Tage später schickt dieses Unternehmen seine Bereichsleiter zu euch nach Hause mit noch mehr Lob und noch mehr Geld. Jetzt wird es schon schwieriger. Genauso geht es Bileam. Und obwohl er ein klares Nein von Gott bekommen hat und ja auch gesagt bekommen hat, das Volk ist bereits gesegnet, wird er hier schwach und denkt sich, ach komm, versuchen wir es nochmal. Weil er in seinem Herzen schon längst die Entscheidung für sich getroffen hat und eigentlich hofft er, dass er seinen Plan bestätigt bekommt. Hat sich für Gott was geändert an der Situation? Nein, nur für Bileam. Er bekommt noch mehr Geld, noch mehr Ehre und handelt hier völlig egoistisch. Er will hier Gottes Stimme, aber eigentlich nur seinen eigenen Vorteil. Und genau an diesem Punkt beginnt dann die geistige Blindheit. Denn wenn dein Herz schon entschieden hat, dann hörst du Gottes Stimme nur selektiv. Dann wird es schwer. Wie reagiert nun Gott darauf? Völlig überraschend lässt er Bileam ziehen und stellt dann einen Engel in seinen Weg. Ich muss ehrlich sagen, an dieser Stelle hadere ich ein bisschen, weil in Vers 20 steht einfach nur, in dieser Nacht erschien Gott Bileam und erlaubte ihm, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann geh mit ihnen, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Wir bekommen hier keinerlei Informationen darüber, was hier Gott vorhat, was sein Plan ist und auch, ja, was die Herzenshaltung hier von Bileam angeht. Ich würde vermuten, dass er die versucht hier zu prüfen, weil Gott zum späteren Zeitpunkt dann so richtig sauer ist, dass er aufgebrochen ist. Doch Bileam war mit seinem Herzen sehr wahrscheinlich bei den Reichtümern, die ihn da erwartet haben. Und lasst uns hier einmal nochmal ins Neue Testament gehen. 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 16. Da steht, da sie vom rechten Weg abwichen, sind sie wie in die Irre gegangen und dem Weg Bileams, des Sohns von Beor, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Doch Bileam wurde auf seinem falschen Weg aufgehalten, als ein Esel mit der Stimme eines Menschen ihn ansprach und zurechtwies. Gott kennt jetzt seine schlechte Herzenshaltung von Bileam, ärgert sich darüber, ist zornig, das kommt gleich zum Ausdruck, aber Gott hat in Summe einen guten Plan dabei. Denn er wird das Volk Israel dreimal segnen. Und Balak hat auch in seiner Nachricht an Bileam ja gesagt, wen du segnest, der ist gesegnet. Und er wird ihn später, vor Balak, wird er das Volk Israel segnen. Also Bileam, gehen wir nochmal zurück, sattelt jetzt seine Eselin, macht sich zusammen mit der Gesandtschaft von Balak auf den Weg. Und da beginnen jetzt dann die Widerstände. Gott spricht trotz seines Zorns gegenüber ihm sanft und leise und hofft wahrscheinlich darauf, dass er umkehrt. Wie ein liebender Vater will er ihn behutsam zurück auf den richtigen Weg bringen. Vers 22. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam aufgebracht war. Während Bileam in der Begleitung seiner beiden Diener auf seiner Eselin dahin ritt, stellte sich der Engel des Herrn Bileam in den Weg, um ihn aufzuhalten. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, der ihr mit gezücktem Schwert den Weg versperrte, zog sie vom Weg ab aufs Feld. Aber Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da stellte sich der Engel des Herrn auf einen Hohlweg, der zwischen den Mauern von zwei Weinbergen verlief. Als die Eselin den Engel des Herrn dort stehen sah, drückte sie sich fest an die Mauer und klemmte dabei Bileams Fuß zwischen sich und die Mauer ein. Da schlug Bileam die Eselin erneut. Der Engel des Herrn ging noch ein Stück weiter und stellte sich an einer anderen Stelle auf, die so eng war, dass man weder nach rechts noch nach links ausweichen konnte. Als die Eselin diesmal den Engel des Herrn sah, legte sie sich unter Bileam auf den Weg. Bileam packte die Wut und erschlug sie mit seinem Stock. Also dreimal sieht die Eselin die Gefahr hier, die für Bileam von dem Engel ausgeht. Dreimal wird Bileam wütend. Warum? Weil Bileam einfach nicht die sanfte Botschaft Gottes hier versteht. Ich stelle mir vor, wie er so auf seiner Eselin sitzt, gemütlich dahin trottet, das ist ja alles in einem entschleunigten Tempo, und dann stellt er sich mit einem breiten Grinsen vor, was er alles Tolles mit diesem Geld kaufen kann. Ein neues Haus, das wäre doch toll. Ein Pferd, oh ja, vielleicht so ein schönes Rennpferd aus Maranello. Da braucht er diese störrische Eselin nicht mehr. Und jetzt auf einmal läuft es nicht mehr rund. Ausgerechnet diese Eselin, die er bald durch ein edles Sportpferd ersetzen wird, macht nun Zicken, gefährdet seinen Plan. Und so möchte er seinen Willen durch Anwendung von Gewalt durchsetzen. Auch gegenüber seiner Eselin. Hinzu kommt wahrscheinlich noch das Thema Eitelkeit. Müsst euch vorstellen, er ist ja unterwegs mit der Gesandtschaft von Balak, die Erwartung haben, dass er mit seinem Fluch ein ganzes Volk in den Abgrund stürzen kann. Und jetzt sitzt er auf der Eselin und hat noch nicht mal seine Eselin unter Kontrolle. Wie peinlich ist das denn? Da kann man schon mal richtig wütend werden. Und dann passiert was Unglaubliches, die Eselin meldet sich zu Wort. Wir lesen weiter in Vers 28. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst, fragte sie Bileam. Du hast mich zum Narren gehalten, rief Bileam. Hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten. Bin ich nicht die Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Entgegnete die Eselin. Habe ich etwa früher schon einmal so etwas getan? Nein, gab Bileam zu. Jetzt wird der Kerl schon ein bisschen kleinlauter und im nächsten Moment spricht Gott sehr deutlich durch einen Stopp mit ihm. Die ganze Atmosphäre ändert sich. Vers 31. Der Herr öffnete Bileam die Augen, sodass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich zu Boden. Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen, wollte der Engel des Herrn wissen. Ich bin gekommen, um dir den Weg zu versperren, weil du sonst vor meinen Augen ins Verderben rennst. Dreimal hat die Eselin mich gesehen und ist mir ausgewichen. Andernfalls hätte ich dich mit Sicherheit getötet und die Eselin am Leben gelassen. Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe mich schuldig gemacht, denn ich habe nicht bemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, werde ich wieder umkehren. Doch der Engel des Herrn befahl ihm, geh mit diesen Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Bileam zog mit den führenden Männern Balaks weiter. Ja, und jetzt sieht er den Engel des Herrn mit dem gezogenen Schwert. Und das ist kein harmloses Bild, das Schwert steht hier fürs Gericht. Und plötzlich versteht Bileam, ich bin nur nicht einfach ein bisschen falsch gelaufen, sondern er ist so richtig falsch unterwegs. Und in echter Gefahr. Erst jetzt begreift Bileam, die Widerstände von seiner Eselin waren nicht das Problem, sie waren eine Botschaft und damit wären sie damit seine Rettung gewesen. Und es hätte den Engel mit dem Schwert nicht gebraucht. Und ich glaube, genau das passiert auch in unserem Leben manchmal. Solange Warnungen oder Anzeichen klein und sanft sind, ignorieren wir sie. Eine innere Unruhe, ein schlechtes Gewissen, ein Hinweis von einem Bruder oder einer Schwester, eine geschlossene Tür. Wir reden es innerlich klein, wir werden vielleicht sogar wie Bileam zornig, schalten bei Kritik in den Angriffsmodus und leider muss Gott dann deutlicher werden. Es braucht auch bei uns manchmal den Engel mit dem gezogenen Schwert, damit wir endlich umkehren. Wie schön wäre es, wenn wir Gottes sanfte Stimme schon vorher wahrnehmen und danach handeln. Nun, was können wir für uns am Beispiel Bileams mitnehmen? Was kannst du für dich heute mitnehmen? Ich glaube, das ist was sehr Individuelles und möchte dazu gar nicht so viel beitragen. Aber ich möchte dringend dazu einladen, euch die Frage zu stellen, was ist aktuell dein Eselinnenmoment? Was ist aktuell dein Eselinnenmoment? Wo versucht Gott vielleicht gerade mit dir leise zu sprechen, ganz sanft und wohlwollend? Die Antwort darauf ist was sehr Intimes, eine Sache zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Ich denke, dass die Wahrnehmung dieser sanften Stimme dich auf eine völlig neue Ebene in der Beziehung zu Gott bringen kann. Und nun gehen wir nochmal einen Schritt weg vom Individuum. Stellt euch vor, wie unser Leben aussehen würde hier in der Gemeinde, wenn jeder Einzelne von uns in der Gemeinde im Alltag völlig auf den Willen Gottes ausgerichtet leben würde. Aufmerksam für die sanfte Stimme unseres Herrn. Wie wunderbar wäre unsere Gemeinschaft. Wie würde unser Gemeindeleben aussehen, wenn in jeder Sekunde wir uns dessen gewahr sind? Gott ist da, Gott redet zu uns und führt uns. Vielleicht würden wir entdecken, dass Gottes Gegenwart viel greifbarer ist, als wir vermuten, nicht nur in den besonderen Momenten, sondern vor allem im Alltag. Wir würden uns gegenseitig davon berichten, ermutigen und helfen. Wir werden nun ein Instrumentallied hören, nach der Predigt direkt. Und ich lade dich dazu ein, dir die Frage zu stellen, was ist aktuell mein Eselin-Moment? Amen.